Sie und Rudelboot, ach wie gut das tut, ach wie gut das tut. Überall liegt Schnee, im Gestreich von einer guten Fee.
Nun ja, über Musikgeschmack lässt sich ebenso streiten wie über den Refrain des Heino-Songs. Schnee und Rodel gut, ach wie gut das tut. Wenn es doch so einfach wäre, denn wie vieles, was Spaß macht, hat auch der Wintersport seine Schattenseiten. Umwelt und Natur ächzen unter dem Ansturm der Touristen, immer neue Lifte, mehr als 25.000 Skikanonen, 1.000 Speicherbecken, Zufahrtsstraßen und Infrastruktur hinterlassen in der einst unberührten Bergwelt der Alpen ihre Spuren. Hat Skifahren in Zeiten der Erderhitzung überhaupt noch eine Zukunft? Und wie lässt sich der weiße Sport möglichst sanft betreiben? Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe dazu heute beim Überleben-Podcast meine Schweizer Kollegin Anita Wies zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin des WWF Glarus. Das ist ein kleiner Kanton im Osten der Schweiz und sie hat beispielsweise die Skiverbindung Andermatt-Sedrun eng begleitet. Hallo Anita, wie viele Schweizer bist du wahrscheinlich schon fast auf Skiern geboren? Ist das so?
Ja, das ist so, genau. Der Wintersport, der Skisport war früher für viele ein Muss sozusagen. Man ist schon mit 3-4 Jahren das erste Mal auf den Skiern gestanden. Ab der 5. Klasse, 5., 6. bis 9. Klasse war ich dann immer eine Woche im Skilager mit der ganzen Schule. Das gehörte quasi zur Grundausstattung der Schweizer.
Nun ist das Skilaufen eigentlich schon ein sehr alter Sport. Ich habe nochmal nachgeguckt. Die ältesten Skier sind 5400 Jahre alt, ist also schon eine ganze Weile her. Aber in den letzten Jahren oder ja, in letzter Zeit ist natürlich der Skisport, der Wintersport ein Stück weit auch in die Kritik geraten, weil er natürlich auch mit hohen Umweltauswirkungen zu tun hat. Wie sieht das in der Schweiz aus? Wie sieht es bei dir vor Ort aus?
Also generell in der Schweiz spiegelt sich ab, was auf der ganzen Welt passiert. Wir haben eine Klima- und eine Biodiversitätskatastrophe, auf die wir zulaufen. Das hat einen Einfluss auf die Skigebiete, weil viele Skigebiete einfach zu wenig Schnee haben. Also ich kann da ein Beispiel nennen. In der Saison 1920 waren insgesamt 34 Skigebiete, konnten gar nicht öffnen. Es war ja der mildeste Winter, den wir hatten seit Messbeginn, also seit gut 130 Jahren. Und das wirkt sich natürlich aus. Auf der anderen Seite haben wir auch einen demografischen und auch einen sozialen Wechsel. Es ist eben nicht mehr so, dass jeder Schweizer quasi mit den Skien an den Füßen geboren wird. Also wir haben zwar auf der einen Seite ein Bevölkerungswachstum, aber auf der anderen Seite, wie die anderen Alpenländer auch, tendenziell eine niedrigere Frequentierung als noch vor 10, 20 Jahren.
Niedrige Frequentierung heißt weniger Skiläufer in den Gebieten?
Niedrige Frequentierung heißt, wir haben weniger die sogenannten Skier Days, das sind die Ersteintritte pro Skigebiet. Also in der ganzen Schweiz gesehen, wir haben weniger Skifahrer in den Gebieten. Und es gibt einzelne Skigebiete, gerade Andermatt-Sedrun, neues Skigebiet, die Leute wollen das ausprobieren. Die hatten zu Beginn eine höhere Frequentierung, also mehr Skier Days im Vergleich zu anderen. Aber es war eigentlich eine Abwerbung der Skifahrer aus anderen Gebieten. Dafür hatten andere Skigebiete weniger Skier Days, eine weniger große Frequentierung.
Das heißt, die Touristen oder auch die Skifahrer, die Sportler konzentrieren sich mehr in einigen hochfrequentierten Gebieten.
Generell kann man das nicht so sagen, weil die letzte Saison hat gezeigt, dass vor allem die mittleren Skigebiete, die auch so in einer mittleren Lage sich befinden, am stabilsten waren. Man kann das nicht generell sagen. Gerade die letzten zwei Winter haben eben auch durch Corona, durch die Pandemie gezeigt, dass sich da gewisse Gesetzmäßigkeiten, die man festgestellt hat, nicht mehr stimmen. Vor einigen Jahren konnte man sagen, die stabilen Skigebiete sind die hochgelegenen Skigebiete, die größeren Skigebiete, aber das wurde eben in den letzten zwei Jahren ein bisschen revidiert, diese Gesetzmäßigkeit.
Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, nur bin ich auch kein Skifahrer, aber ich war immer davon ausgegangen, dass der Klimawandel ja in den Bergen relativ hart zuschlägt und man deswegen in immer höhere Regionen ausweichen muss oder ausweicht, gerade mit Skigebieten und es immer neue Skigebiete in höheren Lagen gibt. Da liege ich falsch, oder?
Nein, grundsätzlich ist das schon so. Also der Skitourismus wird sich langfristig auf weniger Skigebiete konzentrieren und vor allem auf Skigebiete, die höher liegen. Einfach weil unten der Schnee fällt, das ist so. Aber durch diese außerordentliche Situation mit dem Corona sind die Leute vielleicht auch weniger gereist und haben halt Skigebiete in der Nähe berücksichtigt. Und das sind dann halt eher wieder die Skigebiete in der Nähe von den Städten, von den Agglomerationen. Und ich glaube, davon konnten halt auch die mittleren Skigebiete etwas profitieren.
Okay, das heißt Corona-Ausnahmesituation. Langfristig muss man schauen, wie sich die Situation entwickelt. Vermutlich aufgrund des Klimawandels wird es wieder stärker auch in höhere Regionen gehen. Und das bedeutet letztendlich auch die Erschließung neuer Gebiete, vermute ich mal. Gerade die Bebauung und die Neueinrichtung von Skipisten und Skigebieten ist ja durchaus problematisch.
Ja, also zur ersten Frage, ja, die Tendenz, die besteht nach wie vor noch, dass die Skigebiete, die höher liegen, ihre Fühler noch höher strecken möchten, also in noch höhere Gebiete oder zum Teil auch noch nicht erschlossene Gletschergebiete erschließen möchten. Diese Tendenz stellen wir fest. Es gab auch schon Erschließungen in den letzten Jahren in diese Richtung, eben Andermatt, Zedrun, dann ist eigentlich, sind zwei bestehende Skigebiete zusammengeschlossen worden. Man kann eigentlich auch sagen, es wurde ein neues Skigebiet erschaffen, weil das Gebiet ist enorm weitläufig. Anderes Beispiel, Lenzer Heide, Arosa, das sind auch hochgelegene Skigebiete, die haben sich mit einer Pendelbahn verbunden und erschlossen. Diese Tendenz ist klar feststellbar, ja.
Ist das denn unbedingt negativ? Also ich würde mal sagen, teilweise hört man ja so gesagt, lass die Leute mal nach Mallorca in den Ballermann fahren, da konzentriert sich alles an einer Stelle und dafür lassen sie den Rest der Insel in Ruhe. Gilt das nicht vielleicht auch für die Berge, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre aus ökologischer Sicht, wenn es ein paar große Skigebiete gibt und der Rest der Natur, der Rest der Berge lässt man in Ruhe?
Ich glaube, das ist einfach illusorisch. Das funktioniert nicht, weil heute der Winter... Tourismus, das große Standbein ist sicher nach wie vor der alpine Skitourismus mit den großen Infrastrukturanlagen. Aber daneben haben wir natürlich auch immer mehr Freizeitsportler wie Skitourengeher oder Schneeläufer, die dann eben außerhalb der Skigebiete sich befinden und dann diese Gebiete, die als Rückzugsort für Wildtiere dienen, weil wir gerade im Kanton Graubünden, aber das trifft auch auf das Kanton Wallis zu, halt wirklich großflächige Skigebiete haben, wo ein Auerhuhn zum Beispiel keinen Lebensraum mehr vorfindet, die ziehen sich in andere Gebiete zurück. Dort erfahren sie aber eben auch Störungen durch andere Freizeitsportler. Und darum ist es ein Ansatz, den man sicher diskutieren muss, aber das würde dann auch bedeuten, dass man halt einfach noch großflächiger sogenannte Wildschutzgebiete, wie wir die in der Schweiz nennen, ausscheiden müsste.
Okay, ich habe irgendwo gelesen, es gibt jetzt schon 25.000 Kilometer Pisten in den Alpen. Das wird möglicherweise noch zunehmen und das hat natürlich große Auswirkungen auch. Immer in der Diskussion ist auch der Wasserverbrauch im Zusammenhang mit den zahlreichen Schneekanonen, die aufgebaut worden sind in den vergangenen Jahren und nach wie vor aufgebaut werden. In der Schweiz, habe ich gelesen, sind 40% der Pisten künstlich beschneit. In Tirol sind sogar 70-100%. Gut, in Bayern sind wir erst bei 20%. Das ist aber natürlich ein großer Faktor. Schneekanonen sind vor allen Dingen deshalb in der Kritik, weil sie sehr, sehr viel Wasser brauchen. Eine Frage, die mir hier da immer gestellt habe, ist das denn so schlimm, weil das Wasser wird zu Schnee und der Schnee schmilzt irgendwann wieder und dann kommt er wieder in den Fluss?
Ja, man entnimmt dem Wasserhaushalt das Wasser nicht, aber man verzögert natürlich einerseits den Abfluss. Also das Wasser fließt später ab und das hat gewisse Auswirkungen auf die Vegetation. Die Schneedecke liegt durch den Kunstschnee länger, der ist auch komprimierter, weniger Sauerstoff gelangt zur Oberfläche, also, und es kann auch Schimmel zur Folge haben an der Vegetation. Aber das große Problem beim Wasserverbrauch ist, das Wasser, das wird übers Winterhalbjahr gebraucht. Und zu dieser Zeit brauchen auch die Siedlungen enorm viel Wasser, weil das ist die Hotspot-Zeit, da haben wir das große Gästeaufkommen. Wir brauchen viel Trinkwasser, wir brauchen viel Wasser für die Grundversorgung. Kommt dazu, im Winter haben wir Niedrigwasser in den Bächen und in den Flüssen. Also die Zeit, wo wir natürlicherweise am wenigsten Wasser zur Verfügung haben. Und wenn die Wasserentnahme durch, für die Beschneiungsanlagen noch immer zunimmt, haben wir einfach immer weniger Wasser in den Bächen und das hat dann sehr negative Auswirkungen auf zum Beispiel die Bachforelle, die nicht mehr den Bach hochsteigen kann, weil wir einfach zu wenig Wasser haben im Bach.
Und das Problem ist, dass das Wasser generell schon relativ knapp ist und durch den Wasserverbrauch der Skikanonen sich die Situation noch verschärft. Hinzu kommen dann auch noch die Speicherbecken, also künstliche Pools, wenn man so will. Ich habe auch gelesen, etwa 1000 solcher großen Wasserdepots gibt es bereits in den Alpen. Und das ist natürlich auch eine bauliche Veränderung, die einen großen Einschnitt in die Alpen bedeutet.
Ja, das ist so, das gehört natürlich dazu, zu einer Beschneiungsanlage werden häufig auch neue Speicherseen gebaut. In alpinem Gelände, das ist eine Veränderung des Landschaftsbildes und trägt einfach generell zur Industrialisierung, sage ich mal, zu dieser Verbauung des Alpenraums bei, der aus Sicht Natur- und Umweltschutz nicht wünschenswert ist, aber auch aus Sicht des Tourismus, weil der Tourismus wird natürlich nach wie vor mit der perfekten, schönen Natur- und Kulturlandschaft.
Das ist ja auch generell das Problem bei der Erschließung neuer Skigebiete. Es ist eben nicht mit der Piste getan, sondern es muss Zufahrtswege geben, damit die Leute da hinkommen. Und das hat natürlich entsprechend tiefe Veränderungen der Landschaft mit sich bringen. Ein anderes Stichwort, was ich gefunden habe, Snow Farming. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, das habe ich schon gehört und das wird auch schon geübt in der Schweiz.
Muss man erstmal erzählen, was das ist.
Genau, also Snow Farming, so wie ich das kenne, ist eine Bewirtschaftung des Schnees, so dass er im Winter gefallen oder produzierte Schnee übersommert werden kann. Das passiert beispielsweise im Skigebiet Davos, um dann relativ früh im Jahr bereits die Langlaufloipen wiederherstellen zu können.
Ökologisch gesehen ist das Unsinn, oder? Weil ich habe die Befürworter gesagt, ist doch super, wir nehmen den Schnee vom letzten Jahr, ist ja sozusagen eine Effizienzgewinn und wir schützen sogar noch den Gletscher, auf denen wir das lagern, weil da weniger Sonneneinstrahlung ist und weniger abschmilzt. Ist das Quatsch oder haben die recht?
Ich denke, die haben schon recht. Nur ist es sicher einfach eine wirklich punktuelle Lösung, den Schnee zu überwinden, weil es funktioniert wirklich nur an ganz besonderen Lagen. Also es muss eben nur sein, wo auch die Sonne nicht hinscheint. Und gerade mit den warmen Temperaturen im Sommer, da bin ich nicht so überzeugt, dass dann der Aufwand und der Ertrag dann schlussendlich stimmen. Aber jetzt aus so ökologischer Überlegung ist es sicher prüfenswert. Noch ein anderes Stichwort Snow Farming. Es gibt in der Schweiz auch schon erste Schneefabriken. Also das heißt, die können Schnee produzieren, unabhängig von der Außentemperatur. Das wird auch schon geübt.
Das heißt, der Schnee wird dann in die Region gebracht von irgendwelchen Schneefabriken?
Nein, die Schneefabrik, die steht vor Ort und produziert eigentlich Eisteilchen, die dann über ein Förderband ins Gelände gebracht werden.
Das heißt, das ist dann an der Piste so eine kleine Schneemanufaktur und von dort aus wird es dann sozusagen verteilt. Also anders als die Schneekanonen, die direkt an den Pisten stehen. Also konzentriert das Ganze.
Ja, genau. Aber es gibt meines Wissens nach eine Anlage in der Schweiz, liegt im Skigebiet oder bei der Biathlon Arena in der Lenzer Heide, dass das punktuell ausprobiert wird. Und das geht auch wieder um den Langlaufsport. Und ich stelle fest, dass die Langlaufloipen tendenziell halt noch früher bereitgestellt werden, mit dem Ziel, internationales Publikum anzuziehen, um bereits im Oktober die ersten Trainings abhalten zu können.
Was ist davon zu halten von diesen Schneefabriken? Hast du schon eine Meinung dazu oder muss man erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt?
Ja, ich, wie gesagt, denke, das sind wirklich sehr punktuelle Lösungen. Das kann sicher nicht ein Lösungsweg sein für größere Skigebiete. Es ist wirklich punktuell, macht das vielleicht Sinn. Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Wenn so eine Schneefabrik im Siedlungsgebiet steht und eine Produktion oder eine Langlaufloipe damit erstellt wird, die nah vom Siedlungsgebiet liegt, why not? Aber sicher nicht irgendwo im Wald, im Flachmoor drin.
Gut, Schneeverbrauch. Das andere Thema, was mit Skifahren, Wintersport immer in der Diskussion ist, ist der große Energieverbrauch. Natürlich haben die Schneekanonen einen hohen Energieverbrauch, aber viel hängt auch an den Hotels und dem ganzen Tourismus, dem ganzen Skizirkus, der da dranhängt. Was mich überrascht hat, war, dass die Anreise den größten Anteil am Energieverbrauch von Wintersport anhat, nämlich ungefähr von 40% oder sowas. Das fand ich jetzt doch eher überraschend.
Also das ist effektiv so und darum ist es enorm wichtig, wenn man sich Gedanken macht, wie man seine CO2-Bilanz verkleinern kann, unbedingt mit dem öffentlichen Verkehr anreisen und aufs private Auto verzichten. Also das ist halt das große Problem. Das sehen wir auch da bei uns in den Skigebieten. Die Blechlawinen, die raufrollen am Samstag und am Sonntag wieder runterrollen. Und die Autobahnen sind immer verstopft. Also ein Großteil der Skifahrer, der Wintersportler, reist nach wie vor mit dem Auto an. Das ist ein Riesenproblem.
Also das sind zum einen die Touristen, die von weiter her kommen. Die sollen mal kommen, aber dann sollen sie mit der Bahn kommen, aber und länger bleiben und nicht 3-4 Mal im Jahr fahren. Und es sind die Einheimischen, die auch eben die letzten 20 Kilometer oder 50 Kilometer meist mit dem Auto fahren.
Ja, ich glaube, das betrifft Touristen aus dem Ausland genau gleich wie die Leute, also die Einheimischen sind ja auch Touristen, wenn sie in die Berge fahren.
Ja, weil ich hatte so ein bisschen das gedacht, okay, eigentlich müsste man dann sagen, okay, dann lass mal die Bergländer Skifahren, dann fahren sie weniger Auto sozusagen und die an der Küste wohnen, sollen mal lieber segeln gehen. Aber das ist vielleicht auch keine realistische Option für die meisten Leute, weil die natürlich auch im Winter gerne Skifahren und das sollen sie ja vielleicht auch. Aber wenn sie es tun, dann sollen sie mit öffentlichem Nahverkehr anfahren oder Fernverkehr. Es gibt eine Seite, die packe ich nachher nochmal in die Shownotes, wo man genau das planen kann.
Aber ein Punkt finde ich ganz wichtig, den du angesprochen hast. Also wenn man kommt, dann idealerweise einfach ein paar Tage bleiben. Wirklich einmal im Jahr vielleicht ein oder sogar zwei Wochen einplanen, die Berge fahren und dafür nicht schnell nach dem großen Lustprinzip, ich habe Lust, ich fahre jetzt noch irgendwo hin, das sein lassen. Das ist einfach mega schlecht fürs Klima.
Wir haben schon über den Klimawandel gesprochen. Ich würde grundsätzlich dich auch nochmal fragen als Schweizerin, wie schlägt der Klimawandel denn generell in den Bergen zu? Ich habe irgendwo gelesen, da sind wir längst schon bei den 2 Grad Temperaturerhöhung. Von 1,5 Grad muss man da gar nicht reden. Also von im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten. In den Bergen schlägt die Erderhitzung deutlicher zu als in anderen Regionen. Wie siehst du die Zukunft der Ökologie der Berge und die Zukunft des Skisports?
Ja, das ist leider so. Aber ich glaube, viele nehmen das noch gar nicht so wahr, also den Temperaturanstieg an sich, weil es ist ja noch angenehm, wenn es nicht allzu kalt ist. Und viele Städter, sage ich mal, halt die Leute aus dem Mittelland, Raum Zürich oder Bern, es ist dann auch toll, wenn man 30 Grad hat bei sich zu Hause, in die etwas angenehmere Sommerfrische raufgehen kann, aber die ist eben auch nicht mehr so kühl wie früher. Hingegen problematisch, und da wirkt sich der Klimawandel extrem aus, ist der Rückgang der Gletscher. Also uns sterben einfach die Gletscher weg. Es gibt Gletscher, die wurden schon beerdigt, sagen wir mal so. Die sind einfach verschwunden.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, durch den Verlust der Gletscher verschärft sich natürlich nochmal die Situation mit der Knappheit von Wasser.
Genau.
Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Die Gletscher sind ja große Rückhaltespeicher fürs Wasser. Also der Abfluss verändert sich und wir laufen da auch auf große Probleme zu im Sommer, weil wir in gewissen Orten einfach zu wenig Wasser zur Verfügung haben, weil der Bedarf an Wasser wird immer größer und auch die Landwirtschaft beansprucht, dass sie durch die Trockenheit, durch die Trockenheitsperioden natürlich auch zunehmend Bewässerungsanlagen aufstellen will und da laufen wir schon in einen großen Konflikt rein.
Finde ich interessant, bei Wasserknappheit hätte ich jetzt eher an Spanien gedacht und nicht unbedingt an die Schweiz. Von daher ist das sicherlich eine Problematik, die bislang, glaube ich, noch nicht so im Fokus war.
Bislang hatten wir vielleicht genügend Wasser, aber es gibt auch traditionell schon auch Lösungsansätze mit den Swonen. Das sind so Wasserleitungen aus Holz im Wallis zum Beispiel oder auch im Engadin mit Bewässerungsanlagen, Bewässerungskanälen, die mit Holz oder einfach ins Gelände gebaut worden sind. Und die sind zum Teil, die sind schon gegen, sagen wir, 50, 80 Jahre alt. Also diese Bewässerung, das ist schon ein traditionelles Thema, aber durch die Problematik, durch den Klimawandel, durch die Trockenheit im Sommer, durch das Abschmelzen der Gletscher wird es diese Problematik einfach zugespitzt und irgendwann wird es zu Wasserknappheit kommen. Und das andere wollte ich ansprechen, Klimawandel, sind die Instabilität der Berge, also die großen Bergstürze. Wir hatten vor ein paar Jahren einen Bergsturz im Bergell im Bondo. Das hat uns alle ganz schwer getroffen. Das sind, ich bin nicht mehr sicher, ob 8 oder 10, aber es sind mehrere Personen von diesem Bergsturz verschüttet worden, die auf einem offiziellen Wanderweg unterwegs waren und wollten in eine SAC-Hütte hinaufsteigen. Das ist, ja, das ist furchtbar. Es gibt aber auch andere Gebiete, ein sehr bekannter Tourismusort mit einer langjährigen Tradition. Da werden Häuser gesperrt, wurden auch schon evakuiert, weil da auch droht, ein großer Teil eines Berges in die Tiefe zu stürzen. Und das liegt an der Erwärmung. Die hohen Temperaturen, der Permafrost schmilzt, die Berge fallen einfach viel schneller in sich zusammen.
Kann man das sagen, dass sich durch den Klimawandel steigt die Gefahr von solchen Katastrophen nochmal und durch den Wintertourismus und die Bebauung ist die Konsequenz von solchen Bergstürzen und Lawinen dann auch viel verheerender. Das Ähnliche, was man jetzt an der Ahr erlebt hat in Deutschland, wo es ein Hochwasser gab, was eben erheblichen Schaden angerichtet hat, weil man natürlich in solchen gefährdeten Gebieten, die vielleicht auch immer gefährlicher werden, viel gebaut hat.
Ja, das ist sicher so. Und vor allem der Druck ist ja auch da, dass man den Tourismus, man möchte den aufrechterhalten, so wie er ist, oder halt noch wachsen. Und gleichzeitig werden die Räume, wo das möglich ist, einfach knapper, weil die eben Bergsturzaktivität oder auch Murgänge, also das ist Geröll, das bei großen Niederschlägen dann durch die Bachbette donnert, einfach zunimmt. Also das betrifft natürlich dann auch die Siedlungen, oder? In den letzten, sagen wir mal, vielleicht 20, 30 Jahren war der Wunsch oder die Sehnsucht nach einer Zweitwohnung, einem Zweithaus, einem Ferienhaus in den Bergen enorm groß. Dieser Wunsch ist zwar immer noch da, aber seit einiger Zeit hat sogar die Schweizer Bevölkerung gesagt, wir wollen das nicht mehr. Aber der Bauboom war natürlich enorm. Und zum Teil stehen halt Häuser auch in Gebieten, die jetzt ja ein gewisses Gefahrenpotenzial aufweisen, halt wenn die Berge runterkommen, wenn das Wasser runterkommt, dass die verschüttet werden. Und das ist sicher eine Gratwanderung und ist eine große Herausforderung für die Berggebiete, oder? Einerseits ein wichtiger Einnahmefaktor oder der Einnahmefaktor 1 Tourismus vereinbaren mit den natürlichen Gegebenheiten, die sich verschärfen durch den Klimawandel.
Okay, wir haben jetzt viel geredet über alpinen Skisport. Wie sieht das mit anderen Wintersportarten aus? Schneeschuhwandern ist ja so eine Freizeitaktivität, die ein bisschen im Trend auch, glaube ich, ist. Wie siehst du das? Vielleicht kann man mal kurz mal durchgehen. Schneeschuhwandern werden wahrscheinlich die Tiere möglicherweise gestört, die da eigentlich ihre Ruhe haben wollen.
Ja, das ist so. Das Schneeschuhwandern und auch Skitouren gehen, die Problematik ist da ähnlich. Es wurde zum Breitensport, sind sehr viele Leute unterwegs draußen, sind sehr gut ausgerüstet, haben gutes Equipment. Und Schneeschuhe und Skitouren erlauben den Leuten halt einfach eigentlich irgendwo hinzugehen. Also man muss sich nicht an einen Wanderweg halten. Im Sommer machen das die Leute, weil es bequem ist, auf dem Wanderweg zu laufen. Im Winter kann man prinzipiell überall hingehen, oder? Und das ist problematisch für die Wildtiere. Die werden aufgescheucht, die verlieren Energie, also es schwächt einfach die Wildtiere. Das geht vom Hirsch über die Gams, aber auch ein Auerhahn, ein Birkhahn, ein Schneehase. Die verlieren viel Energie, wenn sie flüchten, und das schwächt sie natürlich, weil diese Tiere, die sind so, die haben einen angepassten Stoffwechsel, der ist darauf ausgerichtet, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und durch unsere Aktivitäten in ihren Lebensräumen verschlechtern wir einfach ihre Energiebilanz und erschweren es ihnen, den harten Winter zu überstehen.
Was würdest du den Leuten raten, die das machen wollen? Gibt es irgendwelche, ja, weiß nicht, Verhaltensregeln, auf die man achten soll?
Ja, das gibt's. Und bei uns heißt es so schön, respektiere deine Grenzen. Und damit ist gemeint, dass man Gebiete respektiert, die eben den Wildtieren vorbehalten sind. Das sind einerseits ausgeschiedene Gebiete, die sind Wildschutzgebiete. Da gibt's meistens ein Betretungsverbot. Das ist oft auch ausgeschildert im Gelände. Und dass man sich wirklich daran hält und sich nicht verlocken lässt von einem schön eingeschneiten Stückchen Wald, wo der Pulverschnee noch am schönsten glitzert. Also respektiere deine Grenzen, geh nur dorthin, wo es wirklich erlaubt ist. Das ist das eine. Und das zweite ist generell einfach den Kopf einschalten. Weil Wildtiere, die befinden sich oft so in ein bisschen lockerem Waldbestand oder am Waldrand. oder auch typischerweise, es hat wirklich sehr lockerer Tannenbestand. Das ist sehr schön zum Durchlaufen als Schneeschuhwanderer oder eben dort findet man häufig den tollen Pulverschnee, aber genau dort leben vorzugsweise auch die Wildtiere. Und Kopf einschalten heißt, wir meinten einfach solche Gebiete, wo wir denken, hier könnten Wildtiere sein. Und vor allem achtsam sein, wenn man aufsteigt, man sieht die Wildtiere ja auch oder hört sie, man sieht sie flüchten, dass man dann einfach Abstand hält.
In Gegenden, wo es Bären gibt, gibt es in der Schweiz leider nicht mehr. Da würde sich das Problem vielleicht von alleine lösen. Da würde man wahrscheinlich vorsichtiger sein, so einen Bären im Winterschlaf zu stören. Sollte man als Tourenskiläufer dann vielleicht auch lieber nicht tun. Aber nochmal, eine andere Sportart, Langlauf, ist ja auch sehr beliebt. Das sind ja meistens vorgegebene Loipen. Ist das okay?
Langlauf hat auch in der Schweiz eine sehr große Tradition und da gilt eigentlich auch ein bisschen wie beim alpinen Skifahren, dass in einem gewissen Rahmen ist es sicher toll, wenn die Leute rausgehen, sich bewegen, das ist gesundheitsfördernd und nichts zu verachten. Es ist wichtig, dass die Leute die Natur erleben, damit sie sie auch lieben und auch mithelfen, sie zu schützen. Aber es gibt einfach auch dort Grenzen, das heißt, der Langlaufsport sollte sich dort abspielen, wo die Wildtiere möglichst wenig gestört werden. Und auch bezüglich Kunstschnee ist es ein Thema. Mein Wunsch wäre, dass man einfach auch dort auf den natürlichen Schnee warten würde und nicht schon im Oktober mit der Kunstschneeproduktion beginnt.
Gut, natürliche Schneesaison ist ein ganz gutes Stichwort. In Deutschland gibt es 5 oder 6 Skihallen, die sind im Flachland, da wo keine Berge sind, da baut man so eine Art wie so ein Hallenbad nur als Kunstschneepiste in einer Sporthalle, wenn man so will. Was hältst du davon? Ist das eine Alternative? Weil da müssen die Leute ja nicht so weit fahren. Das wäre zumindest unter energetischen Gesichtspunkten vielleicht vorteilhaft.
Ja, das ist ein spannender Gedanke. Ich denke mir oft, dass der Skitourismus in den Bergen ist eigentlich eine Massenindustrie und warum das nicht ein Siedlungsgebiet in eine Halle hinein verlegen. Ah, ich denke, das kann schon eine Randsportart sein, aber ich bin trotzdem überzeugt, dass die Leute, die Skifahren gehen wollen, die wollen eben auch in die Berge, die wollen an die frische Luft, dass die Landschaft, die Einbettung dieses Sports schon auch ein wichtiger Punkt ist, warum das Skifahren so begehrt ist. Und darum denke ich, ist es keine Alternative. Ich denke, wir kommen einfach nicht drum rum, Lösungen zu finden, den Wintersport aufrechtzuerhalten, so dass er halt wirklich stark nachhaltig ist und die Probleme zu lösen, die anstehen. Wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Wie helfen wir mit unsere Klimaziele zu erreichen, trotz Tourismus?
Noch ein Wort zu den Skihallen. Also ein Kritikpunkt daran ist, dass die vielleicht auch vor allem dazu dienen, die Leute anzufixen, dass sie also noch heißer drauf werden, Ski zu laufen und damit eigentlich den Skiboom nur noch stärker anheizen. Das heißt also, dass die Skigebiete nicht entlastet werden, sondern ganz im Gegenteil eher noch neue Leute für das Thema interessiert werden. Dort werden auch viele Kurse angeboten. Also durchaus ein ambivalentes Thema, glaube ich, denn der Energieverbrauch von so einer Halle dürfte auch nicht so ganz ohne sein. Aber vielleicht durchaus mal drüber nachdenken, statt irgendwie 2 Tage in die Alpen zu fahren. Gerade für solche Kurztrips mag so eine Halle für den einen oder anderen eine Alternative sein.
Ja, eben, wenn es nur um den Sport geht, dort einfach runterzufahren oder das Gefühl des Gleitens zu erleben, ja, dann super, oder? Und ich denke, es ist super, wenn man seine Bedürfnisse, seinen Sport möglichst in der Nähe ausübt. Ganz klar.
Gut, wir haben so die Probleme jetzt besprochen. Wenn wir jetzt da anfangen, unseren Winterurlaub zu planen oder die Leute, die das hören, wollen wir denen noch ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben, wie sie ihren Urlaub möglichst sanft gestalten können. Ich habe gesehen, es gibt einen Zusammenschluss von 28 Ferienorten, die sich zu nachhaltigerem Tourismus bekannt haben. Die heißt Alpine Pearls. Kennst du die und taugt die Initiative was?
Ich kenne die, ja. Es ist sicher ein guter Ansatz. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde, solche Initiativen sind wirklich unterstützenswert, weil diese Gebiete, diese Urlaubsorte, die stellen sich den Problematiken und versuchen, gute Lösungen zu finden. Daher lohnt sich da ein Blick zu diesen Alpine Pearls sicher. Man darf einfach nicht erwarten, dass man nur auf Naturschnee fährt und alles grün ist, also im Sinn von nachhaltig. Auch die sind auf dem Weg zu, sagen wir, in eine bessere Welt, in einen besseren Wintertourismus.
Und nochmal zum Thema Anreise. Es gibt eine spezielle Website, die heißt Winterrail. Ich packe die Adresse auch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr euch informieren, wie ihr möglichst umweltverträglich in die Skigebiete kommt. Und das wäre ja schon mal ein erster Schritt, zumindest den Energieverbrauch zu senken. Vielen Dank, Anita, dass du mir als Flachländer ein paar Einblicke in die Welt der Berge gewährt hast. Der Wintersport steht nicht nur wegen der aktuellen Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen. Die Erderhitzung droht dem Spaß auf kurz oder lang ein Ende zu bereiten. Dazu passt vielleicht auch noch eine Agenturmeldung über die US-Skirennfahrerin Michaela Schifrin. Die zweifache Olympiasiegerin hat ein schlechtes Gewissen wegen des hohen CO2-Fußabdrucks ihres Sports. Kann sie wohl haben. Sie könne sich sogar vorstellen, ihre Karriere irgendwann aus Gründen des Umweltschutzes zu beenden. Soweit muss sie vielleicht gar nicht gehen, wenn sie dazu beitragen kann, den Sektor insgesamt nachhaltiger aufzustellen. Das wäre zumindest ein erster Schritt. Das war unsere Episode von Überleben, diesmal zum Thema Wintersport. Schauen wir mal, wie der Winter dies Jahr wird. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, und Rudelboot, komm doch mit Hartmut, komm doch mit Hartmut. Denn wie schnell ist 1, 2, 3 die weiße Herrlichkeit vorbei.